Liebe Geschwister, das Thema meiner heutigen Predigt heißt der Herr, der Herrscher. Und der Bibeltext dazu ist Jesaja Kapitel 1, die Verse 1 bis 20. Bevor wir aber den Bibeltext lesen, möchte ich eine kleine Einleitung machen. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen an einer Bibelverteilaktion teilgenommen, wo wir vor einer Schule Bibeln verteilt haben. Und nach der Aktion sind wir dann noch ganz gemütlich in einem Café zusammengesessen. Neben mir ist dann ein Mann gesessen, der nicht zu unserer Gruppe gehörte. Und scheinbar hat er ganz interessiert unseren Gesprächen zugehört. Und so hat sich dann ganz schnell ein Gespräch entsponnen über den Glauben. Und er hat mir viele Fragen gestellt. Aber weil ich auf seine Fragen offenbar nicht ratlos wurde und immer irgendwie eine Antwort wusste, hat er dann plötzlich gemeint, jetzt will ich Sie mal aufs Glatteis führen. Wer ist stärker, Gott oder der Teufel? Gott natürlich, habe ich gesagt und meinte, das wäre ja offenkundig. Aber im Verlauf des weiteren Gesprächs habe ich dann rasch gemerkt, dass das eigentlich genau der Punkt war, was der Mann nicht so recht glauben konnte. Er hatte in seinem Leben schon viel Leid erfahren. Und ja, er hatte daraus, aus diesem Leid und aus dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt, seinen eigenen Schluss gezogen. Und der Schluss war, wenn es Gott gibt, dann muss er schwach sein. Weil wenn er stark wäre, dann hätte er doch schon längst alles Übel aus dieser Welt ausgerottet. Also musste der Teufel stärker als Gott sein. Ich denke, der Einwand ist schon berechtigt, wenn man sich umschaut. Wir haben es ja auch in den Lieds und in den Zeugnissen gehört. Der Tod umgibt uns, es zerfällt alles, alles stirbt. Der Tod scheint wirklich stärker als das Leben zu sein. Und wenn dann Jesus auch von sich sagt, dass er das Leben selbst ist, dann muss das doch eigentlich bedeuten, dass Jesus oder Gott einfach zu schwach ist. Weil er scheint ja machtlos gegen den Tod, oder? Wo liegt jetzt der Denkfehler? Nein, ich denke, wir, die wir an Jesus glauben, wir wissen, dass die Schlussfolgerung falsch ist. Und sie ist deswegen falsch, weil sie auf menschliche Vernunft gründet. Genau das ist nämlich der Fehler. Menschliche Vernunft allein kann uns nicht sagen, wer stärker ist, Gott oder der Teufel. Das kann uns nur einer sagen. Und das ist Gott selbst. Nur in der Bibel, in Gottes Wort, erfahren wir eben wirklich, wie Gott ist. Ob er stärker oder schwächer als der Teufel ist. Und warum es überhaupt Leid und Tod in der Welt gibt. Warum wir Menschen auf der Welt sind, zu welchem Zweck uns Gott überhaupt erschuf und so weiter und so fort. All diese Fragen können wir aus uns selbst heraus nicht beantworten. Wir müssen den fragen, der für alles verantwortlich ist, der alles gemacht hat. Der Mann im Café hatte zu Hause zwar eine Bibel im Schrank, wie ich dann erfuhr, aber er las nicht darin. Und so hatte er eben ein völlig falsches Bild von Gott. Sein Gott war schwach. Es war ein Gott der Liebe, der aber keinem was tut, der niemanden straft, der keinen in die Hölle gehen lässt. Fast so wie ein lieber alter Opa, der irgendwo fern von dieser Welt wohnt und der traurig seufzt, wenn er an das Elend in dieser Welt denkt. Und so wie dieser Mann im Café denken leider auch die meisten Menschen in Deutschland. Es gibt eine Umfrage in Deutschland und die hat ergeben, dass die meisten Menschen an einen wohlwollenden, guten Gott glauben. So weit, so gut. Aber ich möchte hinzufügen, sie glauben an einen wohlwollenden Gott, der letztlich niemanden ernstlich was tut. An einen Gott, der letztlich ein Auge zudrückt. Und immer vergibt und verzeiht, an einen im Grunde harmlosen und schwachen Gott. Nichts könnte eben verkehrter sein als so eine Vorstellung. Und dabei müssten die meisten Erwachsenen eigentlich nur auf die Kinder schauen und würden ihren Irrtum erkennen. Die Kinder haben uns zwei Liedbeiträge gegeben und in unserem Sommerzeitlager waren das auch unter anderem, ich würde sagen, ja schon fast die Lieblingslieder der Kinder. Sie wurden am häufigsten verlangt, die sie immer wieder singen wollten. Eines der Lieder war eben, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und das andere Lied hieß, jetzt mal ehrlich, ganz gefährlich ist ein Leben ohne Gott. Kinder sind da in gewisser Weise viel realistischer als wir Erwachsenen. Die Kinder sind es gewohnt, dass sie sich unterordnen, weil sie eben wissen, dass sie viel weniger wissen und weniger können als die Erwachsenen. Das heißt, sie haben prinzipiell kein Problem damit, dass sie Autoritäten anerkennen. Sicherlich, auch wenn sie sich manchmal immer mal wieder dagegen auflehnen. Aber die Kinder haben eine natürliche Gottesfurcht. Bei uns Erwachsenen ist es leider nicht so. Bei uns hat sich oft die Gottesfurcht im Lauf unseres Lebens verloren. Wir haben viel erreicht, wir können viel und so kann es schon passieren, dass wir vergessen, dass auch wir einst Kinder waren, dass wir noch viel zu lernen hatten, ja, und dass wir bedürftig waren. Und wir vergessen, dass es heute auch noch so ist, dass wir Gott gegenüber nämlich immer noch bedürftig sind. Die Bibel lehrt uns, Gott ist nicht schwach, sondern Gott ist allmächtig. Gott sitzt im Regiment und Gott hat alle Fäden in der Hand. Unser Gott, und so beschreibt es die Bibel, ist ein mächtiger Gott, ein Kriegsherr, der gewaltige Heere befehligt. Unser Gott ist der Herr der Heerscharen. Und um diesen Titel unseres Gottes, den Herrn der Heerscharen, geht es heute. Und ich denke, wir werden sehen, was sich daraus für Konsequenzen für unser Leben in der Nachfolge von Jesus ergeben. Und ich denke, wir werden auch sehen, dass ein heiliger Gott Kompromisse hasst und gegen Sünde wie ein mächtiger Heerführer kämpft. Und wir werden auch lernen, was daraus für die Verkündigung des Evangeliums folgt und für unsere eigene Heiligung. Aber ich möchte nicht zu viel vorgreifen. Schlagt jetzt bitte eure Bibeln auf, soweit es geht, damit wir als nächstes gemeinsam den Bibeltext lesen können. Jesaja Kapitel 1, die Verse 1 bis 20. Jesaja 1, Verse 1 bis 20. Und beim Lesen bitte ich euch, dass ihr besonders darauf achtet, wenn Gott spricht. Und Gott spricht hier sehr viel. Wir können in diesem Abschnitt wirklich viel darüber lernen, wie Gott denkt, wie Gott fühlt, wie Gott handelt. Und ich hoffe, dass sich dadurch euer Gottesbild auch nachhaltig verändert. Ich lese Jesaja Kapitel 1, die Verse 1 bis 20. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Weh der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbt die Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffen die Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet, wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr der Herrscher nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gomorra geworden. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat Versammlungen halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu tragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Trachtet nach dem Recht. Helft dem Bedrückten. Schafft der Weise Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Dieser Bibeltext, den wir jetzt gerade gelesen haben, der lässt sich in drei Abschnitte einteilen. In den Versen 1 bis 4 klagt Gott über sein Volk. Er klagt über den Abfall seiner Kinder, über ihre Sünde und dass sie sich von ihm, dem heiligen Gott, abgewandt haben. Und hier fällt auch auf, dass Gott sich selbst als den Heiligen Israels bezeichnet. Gott ist heilig. Das heißt, er ist vollkommen rein, er ist ohne Sünde, er ist abgesondert. Niemand ist wie Gott. Was heißt das für das Volk Gottes? Was heißt das für Gottes Kinder? Es bedeutet, dass sein Volk und seine Kinder eben auch heilig sein sollten. Und genau das waren die Israeliten zur Zeit Jesajas nicht. Sie hatten viele Kompromisse in ihrem Leben und sie beteten neben dem Gott Israels noch andere Götter an. Das heißt, sie fielen nicht vollständig von Gott ab. Sie brachten noch die Opfer. Aber sie hatten andere Götter neben Gott. Wenn sie in Bedrängnis waren, suchten sie auch bei den Nachbarnationen Hilfe, anstatt sich allein an Gott zu wenden. Das heißt, sie haben sich mehr auf ihren guten Ruf, auf ihren Tempelschatz, auf ihre Bündnisse verlassen, anstatt auf Gott. Und das hat Gottes Zorn herausgefordert. Und von diesem Zorn haben wir ja ausführlich in den Versen 5 bis 15 gelesen. Hier macht es Gott einfach deutlich, dass er die Opfer der Israeliten nicht mehr länger ertragen konnte, weil sie eben nicht von Herzen kamen. Ihr Gottesdienst war rein äußerlich. Und in den Versen 16 bis 20 fordert dann Gott schließlich sein Volk zur Umkehr auf. Er fordert sie auf, dass sie ihre Sünden bekennen und verspricht ihnen, dass er ihnen alle Sünden vergeben wird. Ganz egal, wie schlimm sie auch sein mögen. Und Vers 20 schließt nochmal mit einer ernsten Warnung, mit einer Gerichtsandrohung, falls sie widerspenstig bleiben und nicht umkehren. Aus diesem Bibelabschnitt können wir ganz deutlich erkennen, dass Gott Kompromisse hasst. Gott verlangt, dass wir uns ihm ganz zuwenden und nicht nur halb. Sein Plan nämlich für uns ist, dass wir seine Kinder sein sollen. Und als seine Kinder sollen wir genauso sein wie er. Und wie ist Gott? Er ist heilig, er ist rein, er ist ohne Sünde. Und diese absolute Reinheit folgt daraus, dass Gott Liebe ist. Gott ist vollkommene, reine, unbefleckte Liebe. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, heilig sein wie Gott, das schafft niemand. Das kann Gott doch nicht von uns verlangen. Aber es wäre schon ein großer Fehler, jetzt zu meinen, dass Gott hier von seiner Forderung abrückt, bloß weil wir uns das nicht vorstellen können, bloß weil wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Deswegen heißt es nicht, dass es auch für Gott unmöglich ist. Gott kann und will uns an das Ziel bringen, nämlich in den Himmel, aber er verlangt unsere Mitarbeit. Er verlangt auch einen geheiligten Lebenswandel, so wie von seinem Volk, von seinem auserwählten Volk damals. Das heißt, dass auch wir gegen die Sünde kämpfen sollen, die in unserem Leib steckt. Es reicht nicht, dass man sagt, ja, ich habe einmal an Jesus geglaubt und dann lebt man fortan ein Leben, das Gott missfällt. In Hebräer Kapitel 12 heißt es in Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. In unserem Bibeltext wird Gott als ein heiliger Gott beschrieben. der ein heiliges Volk haben will und Sünde nicht duldet. Er wird ja als ein mächtiger Herr beschrieben, der sein Volk züchtigt, wenn es halsstarrig ist, der aber auch überaus gnädig ist, ja, wenn das Volk seine Sünden bekennt und wenn es umkehrt. Ich möchte euer Augenmerk aber jetzt besonders auf Vers 9 richten. In Vers 9 bezeichnet Jesaja Gott als den Herrn der Heerscharen. Vers 9 steht sozusagen auch von der Anzahl der Verse ziemlich genau in der Mitte des heutigen Bibelabschnitts und er nimmt eine zentrale Rolle ein. Und es ist kein Zufall. Ganz ähnlich ist es auch an vielen anderen Stellen der Bibel. Ich habe mir das mal angeschaut und insgesamt kommt in der Schlachterübersetzung der Bibel 252 Mal in der Bibel der Begriff der Herr der Herrscharen vor. Und dabei in verschiedenen Textzusammenhängen, aber am häufigsten kommt der Begriff Herr der Herrscharen dann vor, wenn von einem wegen der Sünde zornigen Gott die Rede ist, der zur Umkehr aufruft, genau wie in unserem heutigen Bibeltext. Also wenn es um Sünde geht, dann wird unser Gott zum Kriegsmann, zu einem mächtigen Heerführer, der gegen die Sünde kämpft. Überhaupt ist Sünde das große Thema der Bibel, es ist das Thema schlechthin. Gerade weil Gott ja perfekte, reine Liebe ist und daher heilig, steht er Sünde wie ein Feind gegenüber. Sünde bedeutet sozusagen, gegen die perfekte Liebe zu sein und damit letztlich gegen Gott. Man könnte auch sagen, wer sündigt, kämpft gegen Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das mal schon so betrachtet habt, dass ihr gegen Gott kämpft, wenn ihr sündigt. Dabei ist es ganz egal, ob ihr schon Kinder Gottes seid oder nicht. Auch wenn du glaubst, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat, bedeutet Sünde in deinem Leben immer noch, dass du gegen Gott kämpfst. Für Gott wird durch deinen oder meinen Glauben die Sünde nicht annehmbarer. Gott ist und bleibt der Kriegsherr, der gegen Sünde kämpft. Und er hat ein Heer, das er befehligt, und dieses Heer ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Heer von Engeln und Heiligen. Wir Menschen erkennen ja nur das, was vor Augen ist. Wir haben ja nur diese Sinnesorgane zur Verfügung und können die unsichtbare Welt nicht erkennen. Aber hinter dem, was wir sehen, gibt es eine unsichtbare Parallelwelt, in der sich Kämpfe abspielen. Da prallen ganze Heere aufeinander. Vielleicht nicht in meinem Leben oder in eurem Leben, aber es wird gekämpft. Müssen nicht immer Heere sein. Wenn wir in Versuchung geraten, findet in Wahrheit, und das gibt es viele Stellen an der Bibel, aber ich möchte jetzt gar nicht drauf im Einzelnen eingehen, findet in Wahrheit ein Kampf in einer geistlichen Parallelwelt statt. Diese Kämpfe aber werden auch letztlich enden. Und wir wissen schon, wie diese Kämpfe enden werden. Nämlich der Sieg unseres Herrn Jesus steht schon fest. Er ist der strahlende Sieger, der mächtige Heerführer, der noch kommen wird. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 16 lesen wir. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Aber zurück zu den Israeliten. Im Jesaja-Buch. Die Israeliten haben uns vorgemacht, was wir in unserem Leben nicht tun sollten. Wir sollten keine Kompromisse schließen. Wir haben gehört, dass die Israeliten Kompromisse gemacht haben, indem sie zwar Gott nicht ganz verwarfen, keineswegs, sie haben also den Opferdienst sicherlich vollständig aufrechterhalten, aber sie haben zugleich anderen Göttern geopfert. Und ein Kompromiss bedeutet ja immer, dass ich versuche, neben Gottes Vorstellungen zum Teil auch irgendwie meine eigenen Vorstellungen zu realisieren. Ich weiß jetzt nicht, wo dein Problem ist oder wo du Kompromisse machst in deinem Leben mit Gott, aber wenn es so ist, dann belasse es nicht so. Gott wird nämlich kein Auge zudrücken. Stattdessen wird er züchtigen. Er tut dies freilich, weil er verhindern will, dass wir auf Abwege geraten und am Ende am Ziel vorbeischießen. Kompromisse in unserem Leben werden auch vor allen Dingen dann sichtbar, wenn wir das Gute zu tun unterlassen, weil wir andere Prioritäten in unserem Leben setzen. Kurzum, weil wir einfach einen Kompromiss geschlossen haben und Gottes Forderungen nicht ganz erfüllen wollen. Aber was sind jetzt eigentlich seine Forderungen? In unserem heutigen Bibeltext in Vers 17 steht es eigentlich, Gott spricht da aus seinem Herzen, um was es ihm geht. Hier heißt es nochmal, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Nicht mehr. Hier fordert Gott sein Volk auf, dass sie lernen, Gutes zu tun. Und das heißt vor allem, Bedrückten zu helfen, also Leuten in Not. Wie hier am Beispiel mittellosen Witwen. Ich frage euch, wo tun wir das in Traunreuth? Wo helfen wir den Bedrückten? Tust du das, lieber Bruder, liebe Schwester? Und kennst du überhaupt die Bedrückten, die Mittellosen, in Traunreuth die Hilfe brauchen? Vielleicht denkst du sogar, solche Leute gibt es gar nicht, da kümmern sich ja staatliche Institutionen drum. Aber glaubst du wirklich, es gibt keine zerrütteten Ehen, gescheiterten Existenzen oder Alkoholiker hier? Wenn wir nicht Gutes tun und wenn wir nicht helfen, dann sündigen wir in Gottes Augen. In Jakobus Kapitel 4, Vers 17 heißt es, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und ich frage euch, wie können wir auch die Liebe Gottes den Menschen sichtbar machen, wenn nicht dadurch, dass wir uns ihrer annehmen? Wenn wir nicht so handeln, dann sind wir eigentlich nicht anders wie das Volk zur Zeit Israels, zur Zeit Jesajas und stehen unter Gottes Gerichtsandrohung. Dann ist der Gottesdienst eben rein äußerlich. Und wir müssen da einfach verstehen, dass Glaube und gute Werke untrennbar zusammengehören. Und ich denke, das wird in evangelikalen Kreisen, das ist so eine moderne Zeiterscheinung auch, oft nicht richtig verstanden. Und wenn es verstanden wird, dann wird es nicht praktiziert, auch oft leider. In Jakobus Kapitel 2 heißt es aber in den Versen 20 bis 22, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Jakobus möchte uns damit sagen, echter Glaube zeigt sich in den Werken. Natürlich ist der Glaube zuerst im Herzen, aber wenn sich der dann nicht äußert, dann ist es kein echter Glaube. Und diese Werke, das sind Werke der Nächstenliebe. Und die bedeuten immer Opfer für uns, weil der natürliche Mensch, das Fleisch, in dem wir stecken, das will sich eigentlich nicht opfern. Das ist was Unnatürliches. Das Fleisch will sich selber pflegen und hegen. Es möchte nicht leiden, es möchte nicht in die Armut hinabsteigen oder in die Bedürftigkeit oder in die Not anderer Menschen. Aber diese Opfer, von denen die Rede ist, die bedeuten eben für uns, dass wir unsere Zeit und unser Geld hergeben sollten. Es geht einfach nicht, ohne dass es uns etwas kostet. Und da sind wir schon bei dem Kern des Problems hierzulande. Der Mammon ist der Gott, der in Deutschland angebetet wird. Den meisten Menschen geht es ums Geld. Und ich bete darum, dass Gott uns davor bewahrt, dass es bei uns ebenso ist. Wir haben ja einen ganz anderen Gott und der sagt uns, dass wir unser Geld und unsere Zeit verschenken sollen. damit die Menschen eben Gottes Güte erkennen können, damit ihre Herzen für das Evangelium geöffnet werden und damit sie gerettet werden. Das ist unser Auftrag. Wenn wir nicht so handeln, dann fordern wir geradezu Gottes Züchtigung heraus. Das Unterlassen von Hilfe für die Armen behindert eigentlich die Verkündigung des Evangeliums. Denn überlegt mal, wie sollen die Menschen uns glauben, wenn wir ihnen von der Liebe Gottes erzählen, gleichzeitig aber dann unsere guten Taten ausbleiben? Wenn wir zum Beispiel eine Evangelisationsveranstaltung nach der anderen abhalten, aber den Menschen auch nicht das geben, was sie wirklich brauchen. Ganz praktische Hilfe. Jesus hat Hungrige gespeist und Kranke geheilt und erst dadurch kamen die Leute ja in Scharen zu ihm und haben ihm zugehört. Seine Worte waren nicht nur leere Worte, sondern bei ihm haben Wort und Tat übereingestimmt. Und genauso soll es auch bei uns sein. Genau das erwartet Gott auch von uns. Da fällt mir eine Predigt ein von einem, ich glaube ein elsässischer Prediger ist es, der heißt Daniel Hermann. Und er hat eine Geschichte erzählt, der ist von Haustür zu Haustür gegangen. Das macht er, denke ich, auch heute noch, so schreibt, also sagt er zumindest in seinen Predigten. Und ja, hat die Leute gefragt, ob sie was vom Evangelium hören wollen. Und so hat er es da auch gemacht. An einer Haustür hat geklingelt und dann hat ihm der Hausherr aufgemacht und hat schon gesehen, der hat eine Bibel in der Hand. Und hat gesagt, ah, diese religiösen Leute, die wollen immer nur Geld. Und der Daniel Hermann war sehr getroffen und sagte, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Und der war ganz perplex, der Mann. Ja, der hat das jetzt nicht erwartet, der hat nur erwartet, dass er jetzt jemanden an der Haustür hat, der ihn überreden möchte, irgendeiner Sekte beizutreten. Und der hat gerade ein Haus gebaut. Und hat gesagt, hat ihn so angeschaut und hat gesagt, ja, Sie können mir helfen, mein Haus zu bauen. Und der Daniel Hermann hat gesagt, okay, das macht er und hat eingewilligt. Und in den folgenden Monaten hat er ihm dann geholfen, das Haus zu bauen. Ich gebe jetzt die Geschichte wieder, so wie ich es in der Predigt von Daniel Hermann gehört habe. Ich finde das so witzig auch irgendwie, weil der Mann hat ihm dann die schwersten Arbeiten gegeben. Er hat ihn dann den Schubkarren schleppen lassen und es war also wirklich, hat so zugeschaut, wie sich der Daniel Hermann da abgemüht hat. Aber es hat einige Monate gedauert und dann hat er zum Glauben gefunden. Also er musste hier diesen praktischen Weg gehen, damit er sozusagen sieht, es sind nicht nur leere Worte, sondern es ist, der Daniel Hermann meint es ernst. Ja, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, es sind schon ziemlich harte Worte. Ist ja schon schwer zu machen und lieber Prediger, erfüllst du das auch selber? Und da sage ich euch, ja, gilt denn das Wort Gottes nur für euch oder nicht auch für mich? Natürlich gilt es auch für mich. Und mit dieser Predigt klage ich mich dann auch selber an, ermahne ich mich auch selber. Aber sollte ich deswegen schweigen? Es ist kein angenehmes Thema, aber es ist einfach meine Aufgabe, auch das zu predigen, was mir der Geist Gottes ins Herz gelegt hat. Ich hatte ursprünglich vor, eine ganz andere Predigt zu predigen. Und wie schon so oft, musste ich die verwerfen. Und ich habe die auch schon in Tittmoning gehalten, da war es besonders schwer, da musste ich ziemlich lange auf den Knien vorher liegen, bevor ich die Predigt halten konnte. Bei euch fällt es mir heute leichter. Aber es ist für einen Prediger sehr einfach, eine Predigt zu halten, die wie Öl runtergeht und die nur von der Liebe Gottes erzählt und nicht auch vom Gericht, nicht auch von seiner Strenge, nicht auch, dass der Mensch verloren gehen kann, nicht auch davon, dass wir ermahnt werden sollen. Aber ich denke, eine Predigt, die das nicht tut, die ist nichts wert. Gott möchte uns zurechtbringen und wir müssen zurechtgebracht werden, solange wir noch nicht am Ziel sind. Unser Herr Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit wir letztlich ans Ziel kommen und letztlich in Freiheit, ganz in Freiheit wandeln sollen. Und einen Teil dieser Freiheit können wir hier schon erleben. Aber wir sollen diese Freiheit eben nicht missbrauchen und nicht in einer Art Heilsbequemlichkeit verharren. Es genügt einfach nicht, das Evangelium nur in Wort zu verkündigen. Es muss auch in der Tat verkündigt werden. In Taten der Liebe. Deswegen hat Jesus eben als zweites Gebot gleich die Nächstenliebe gegeben. Es gehört zusammen. Wir können das nicht auseinandernehmen. Wenn wir es nicht machen, ja, dann verhalten wir uns nicht anders als zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die von Haustür zu Haustür pilgern und versuchen, die Menschen durch kluge Worte zu überreden. Aber die Menschen beobachten das sehr gut. In Tittmoring bei uns ist das sehr verbreitet. Wir haben auch die Zeugen Jehovas am Ort und die klingeln sehr oft. Und ich denke, dass die Menschen, die Gott noch nicht kennen, dass die sehr genau beobachten, was machen die Religiösen da. Gehen die nur von Haustür zu Haustür? Wollen die nur ihre Schriften weitergeben? Wollen die nur, dass die Bibel da angenommen wird? Oder geht es den Religiösen wirklich um uns? Ich erinnere mich an einen Ausspruch, mal jemand gesagt, also jemand, der nicht an Gott glaubt, eines erwarten wir von denen, die an Christus glauben, dass sie uns lieben. Das ist das Einzige, was die Menschen erstmal erwarten. Alles andere ist zweitrangig erstmal. Ja, liebe Geschwister, bei uns soll es eben nicht so sein, dass wir Kompromisse machen und dass wir irgendwo uns bequem in einer Ecke uns eingerichtet haben. Unser Gott ist einfach zu mächtig, er ist zu groß, er ist ein gewaltiger Heerführer, der gegen Sünde wie gegen einen Feind kämpft. Auch gegen uns, wenn wir ihn nicht ernst nehmen. Er hat es uns in seinem Sohn Jesus vorgelebt, wie wir als Christen leben sollen. Und unser Leben soll uns als Kinder Gottes ausweisen. Ich bitte euch einfach, dass ihr Gott ernst nehmt, sein ganzes Wort. Und dass ihr Kompromisse in eurem Leben bekämpft. Helft den Bedrückten in Traunreut. Und, sagt das Evangelium weiter, seid wahre Jünger Jesu. Und ich bete darum, dass uns unser Vater im Himmel und unser Herr Jesus allen dazu hilft. Amen.